Sie hören DS2. Damit haben wir die Mittagszeit erreicht. Aufwachen, arbeiten, Mittagessen. Ein ganz normaler Ablauf in der Strafvollzuganstalt Lenzburg. Allerdings präsentiert sich der Sonntagsbraten da etwas anders als bei uns in den guten Stuben. Aber eines ist gewiss, essen müssen die Gefangenen. Und es ist die Aufgabe des Staates, sie zu ernähren. Wie das zu tun ist, darüber scheiden sich die jeweiligen Zeitgeister. Und ab und zu liegt das Thema dem einen oder anderen auch etwas schwer auf. Meyer Brändli ist dem Thema nachgegangen, der Nahrungssuche in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg.
Mittagszeit. Die Gefangenen kehren in ihre Zellen zurück, wo sie ihr Mittagessen alleine zu sich nehmen. Der Gefängnisdirektor Marcel Ruf führt mich in die Kantine, wo die Vollzugsbeamten essen.
Mittagessen mäßig.
Er studiert den Menüplan. Emmentaler Steak steht da. Für Muslime Rindsbraten.
Vegetarische Rad.
Spätzle vorne.
Ja, ja gut, das macht das jetzt im Grunde genommen wahrscheinlich einfach mehr Spätzle und was man wirklich heißt.
Einfache und deftige Kost, für die Besucherin dasselbe wie für die Gefangenen. Beim Kaffee erzählt der Direktor von früher, von 1864, als das Gefängnis in Lenzburg gebaut und als Pionieranstalt in Betrieb genommen wurde. Als die Bevölkerung geschockt reagiert hatte auf die Nachricht, dass man im Gefängnis den Gefangenen 3 Mahlzeiten pro Tag serviere.
Das Hauptproblem war natürlich, dass die Bevölkerung 1864 im Durchschnitt außerhalb der Mauern höchstens einmal eine warme Mahlzeit täglich hatten. Von Fleisch schon mal gar nicht gesprochen. Hier hat man dann eigentlich einen, 1874 war dann der erste ernährungswissenschaftlich koordinierte Menüplan, der wurde alle 2 Wochen immer wieder neu geändert. Da hat man dann auf die Kilokalorien geachtet, man hat 3 Mahlzeiten täglich bekommen, man hat 1874 mehr Kilokalorien dem Gefangenen verabreicht, als wir das heute tun. Also es war 2 oder 3 Mal in der Woche gab es morgens Rösti, das können Sie heute vergessen, es gab 3 Mal Fleisch, es gab Reis am Sonntag, es gab Gemüse, es gab Salat, das waren alles Sachen, die außerhalb der Mauer nicht der Alltag waren. Also da waren nur die oberen Schichten, konnten sich diese Ernährung leisten.
Und was war die Philosophie dahinter?
Die Hauptproblematik war natürlich die Gesunderhaltung der Gefangenen. Das war ein Auftrag, den der Direktor bekommen hat. Und die Gefangenen kamen oft verhungert, in einem sehr verwahrlosten Zustand in die Anstalt und mussten dann hier hochgepäppelt werden. Mit dem Resultat, dass sie dann eigentlich wieder relativ gesund und gut ernährt die Anstalt verließen. Nur haben natürlich die meisten dann natürlich wieder dann relativ stark wieder Gewicht verloren, weil sie außerhalb der Anstalt nicht mehr so viel zu essen bekamen.
Essen im Knast. Immer mal wieder ein Politikum. Das weiß auch die Leiterin der Hauswirtschaft, Andrea Klee, die in der Küche über Mittag etwas Ruhe und Zeit hat für mich.
Und, in dieser Küche kochen wir jetzt mittlerweile für 250 Personen rund mit dem Zentralgefängnis. Es sind 3 Köche, also 3 Angestellte und 10 Gefangene, die da schauen, dass man etwas auf den Teller bringt.
Auf was schauen Sie beim Kochen?
Wir stellen den Menüplan eine Woche voraus. Wir schauen dann auf Aktionen, was wir hier bekommen. Was wir von unserer eigenen Gärtnerei oder von der Landwirtschaft nehmen, je nach Saison natürlich.
Also sind wir richtig aushalten, wenn Sie sagen, Sie schauen auf Aktionen?
Schon, ja. Wir haben ein Budget, das wir einhalten müssen. Und pro Gefangenentag. Und von dem her kann man da nicht wahnsinnig günstig machen. Aber wir schauen schon, dass wir sicher ein qualitatives Gutes essen könnte produzieren. Aber es ist natürlich auch schwierig, oder? Wir haben so viele Nationalitäten. Essen ist eh Liebhabersache oder eben nicht Liebhabersache. Und von dem her treffen wir sicher nie für alle richtig.
Allzu aufwendig kann aus Budgetgründen nicht gekocht werden. Allzu aufwendig darf auch aus politischen Gründen nicht gekocht werden. Schließlich ist der Knast kein Luxushotel. auch wenn die Gefangenen das Gefängnis wegen seiner fünfstrahligen Bauweise ironisch ihr Fünf-Stern-Hotel nennen.
Ja, das ist immer eine Gratwanderung, die man muss gehen. In der ganzen Hauswirtschaft, ich denke jetzt auch im Textilbereich. Wir sind ein Gefängnis da und ich habe eigentlich die Einstellung, wir dürfen nicht anders sein als jetzt draußen ein Altersheim oder besser. Weil es ist ein Gefängnis. Aber man muss da so ein bisschen können, fast ein bisschen eine eigene Wertigkeit finden.
Gemotzt aber, schmunzelt die Leiterin der Hauswirtschaft, gemotzt wird so oder so.
Wenn man einen Gefangenen fragt, wo er sie reklamiert hat, ja, was würden sie denn gerne wieder mal essen, dass einfach nichts kommt. Oder? Ja, das weiss ich jetzt nicht, ich habe mir das nicht überlegt. Dann sie entscheiden. Ja, und einfach selber kommt nichts. Oder? Aber vielleicht gleich das eine oder andere noch ein bisschen reklamieren. Wenn ich
gut bin. Motzen.
Ja, genau.
Aus Prinzip.
Ja, oder halt einfach zum Frust loswerden. Ist das natürlich auch ein beliebter Punkt zu essen.
Draußen im Panoptikum herrscht wieder Hochbetrieb. Der Kiosk ist soeben aufgegangen. Dort können die Gefangenen bestellen und kaufen, was sie zusätzlich brauchen. Dort treffe ich auch den jungen Serben wieder, mit dem ich bereits am Morgen gesprochen habe.
Darf ich mitkommen?
Ja.
Die Gürtel sind zu teuer. Alle hier sind zu teuer.
Gibt's ein Interview natürlich.
Das Gedränge ist groß, der Kiosk klein und ich bin froh um meinen Begleiter mit den auffällig starken Oberarmen, der mich etwas abschirmt.
Also Zigaretten, ja. Mayonnaise.
Man kann auch alles einkaufen, ja.
Kaffee.
Aber normal Kiosk ist immer betriebsmäßig oder Dienstag und Donnerstag ist bei uns.
Ein extrem gewichtiger Mitgefangener verfolgt das Gedränge mit stoischer Gelassenheit. Aus Straßburg sei er, erzählt er. Und was den Kiosk betrifft, der sei teuer.
Das ist nicht reduziert, das sind normale Preise. Das tut mir ein bisschen, ja. Für uns wäre gut, wenn es ein bisschen reduzierte Preise wären.
Also Sie meinen
Aktionen jetzt kenne ich und so.
Das ist. Aber wenigstens hat man eine grosse Auswahl.
Sogar Geburtstagstorten gäbe es, wenn man das wolle und es sich leisten könne, meint mein Begleiter etwas ironisch. Und dann erzählt er, der bepackt mit Joghurt und Früchten in seine Zelle zurückkehrt, dass das Problem im Gefängnis eher das zu viele Essen sei. Man verfette, wenn man nicht aufpasse. Deswegen hätte er mit Bodybuilding begonnen. Ich mache mich auf zu einem Verdauungsspaziergang im Gefängnishof. Diesmal in Begleitung von Sicherheitsinstruktor Christian Harder. Seit 30 Jahren sei er hier, erzählt er, und da habe sich enorm viel verändert. Einiges positiv, einiges aber nicht. Und dazu gehört zum Beispiel der Begriff Wärter.
Was natürlich immer noch nicht von den Köpfen ausgeht, ist der Wärter. Und das ist einfach eine Frechheit, so etwas. Im Zoo hat sie sich durchgesetzt, dass die Pfleger sind. Aber im Gefängnis reden wir immer noch vom Wärter.
Wenn Sie 30 Jahre da sind, Sie haben ja einen sehr nahen Kontakt zu diesen Insassen hier. Haben sich die verändert?
Das schon ganz sicher. Alles hat sich verändert. Alles. Also der Strafvollzug ist ein Spiegelbild von der Gesellschaft. Einfach verzögert. Wenn es draussen gut geht, wenn wir eine gute Zeit haben, und die haben wir jetzt mehrmals gehabt in den 30 Jahren, und wir haben auch mehrere Rezessionen gehabt, die färben dann zeitverzögert ab. Wenn es draussen ganz gut geht, dann interessiert es eigentlich niemand draussen, ob es jetzt in den Gefangenen auch gut geht, das ist ja schon recht. Aber wenn es natürlich draussen schlecht läuft, dann hört man dann sofort wieder, ja, hättest du es ja schöner in der Kiste. In der Kiste kannst du gerade zum Zahnarzt, wenn du es anwählen hast. Oder? Ich muss nicht 3 Wochen warten. Einfach, also es ist schon klischeehaft, aber es ist ein Spiegelbild von der Gesellschaft und somit hat sich alles gewandelt. Die Ansprüche der Gefangenen haben sich gewandelt. Sie kommen mit anderen Ansprüchen hier wieder vor 30 Jahren. Aus Gewohnheit von das. Die Gefangenen selber haben sich verändert. Ich habe noch Gefangene erlebt, die sich geschämt haben, dass sie jetzt ins Zuchthaus kommen. Das habe ich noch erlebt. Das gibt es heute nicht mehr. Natürlich hat es solche, die das Delikt sehr bereuen. Natürlich hat es das. Aber wie soll ich das sagen? Die Gefangenen kommen heute ganz anders rein. Sind da draußen, ist ja alles ganz anders. Wenn sie heute schauen, was ein 20-Jähriger verarbeiten muss, oder? und was ich als 20-Jähriger musste verarbeiten. Und das ist auch bei den Gefangenen so.
Wie die Insassen, so hat auch Christian Harder die Hälfte seines Lebens im Knast verbracht, hat für Ordnung gesorgt, für Sicherheit. Sein Blick auf die Jungs ist nüchtern, er weiß, was sie sind. Kriminelle, Mörder, Vergewaltiger, Psychopathen, aber eben für ihn auch Menschen.
Am meisten Sorgen machen wir heute, wie sich die Gesellschaft jetzt plötzlich für den Strafvollzug interessiert, oder? Extrem. Wie die Verwahrungsinitiative zustande gekommen ist. Und am meisten Sorgen machen wir, dass man jetzt einfach nicht mehr traut, in einem Strafgefangenen nach Verbüßung der Strafe traut zugestehen, dass es nicht mehr macht. Die Gremien, die hier gebildet worden sind, die das beurteilen müssen, Fachkommissionen, die Gemeingefährlichkeit beurteilen, Rückfallformen beurteilen, die stehen unter einem derartigen Druck. Die sagen natürlich im Zweifelsfall auf jeden Fall nein, oder? Aber mich denke, sie sagen manchmal auch, bei dem Fall, wo man eigentlich kann, es funktioniert, sagen sie lieber nein. Aber das Grund vom Ganzen, von dem, von anderen Sachen, ist der unglaubliche Verhinderungswille, den das Volk und die Gesellschaft heute an den Tag legt. Heute muss alles verhindert werden, da geht bis zum Schwachsinn in meinen Augen. Wenn irgendwo einer mit einer massiven besetzten Geschwindigkeit über eine Kurve rausfliegt, wird nachher eine Beschränkung gemacht in dem Bereich, der absolut nicht im Verhältnis steht zu dem, was passiert ist.
Und jetzt auf die Gefangenen übertragen?
Auf die Gefangenen übertragen sind jetzt zwei, drei Funktionäre sind massiv darunter gekommen. Bei der Beurteilung, wo etwas passiert ist, oder im Urlaub ist etwas passiert. Die sagen einfach heute, muss ich nicht mehr haben, oder? Nein, innen nicht. Da macht man schon ein bisschen Sorgen.
Einschließen und immer mehr verwahren. Der Mann mit der scheinbar harten Schale und seiner langen Erfahrung zeigt Emotionen.
Und in meinen Augen ist sowieso das Wort falsch, aber halt, wir dürfen die nicht verwahren. Verwahren ist so, wie wenn eine Schublade in den Tuch fliessen. Wir dürfen sie bewahren. Vor einem Rückfall. Das ist eigentlich der richtige Ausdruck. Es müsste echt Bewahrungsinitiative heissen, die hier gestartet worden ist. Da hat es auch ein bisschen ein anderes Gesicht bekommen.
Also Sie sind doch nicht so Freund von dieser Verwahrungsinitiative?
Absolut nicht. Schauen Sie, jetzt sind wir wieder bei der Veränderung. Sie können einen 20-jährigen Berufskriminellen haben, der wirklich nur zum Zwecke des Deliktes in die Schweiz eingereist ist und dazu steht, dass er von dem lebt. Dass er, wenn er rauskommt, macht er es wieder. Kommt die Verwahrung auch nicht gerade das erste Mal über. Aber etwas ist einfach, da kann ich jetzt abschließend beurteilen nach diesen vielen Jahren. Die verändern sich auch mit dem Alter. Auch ein Sexualdelinquent kann sich verändern durchs Alter. Und meine Auffassung ist einfach die, eine lebenslängliche Verwahrung kann es einfach gar nicht geben. Sondern es muss festgelegt sein, wie streng dass das Recht hat, neu beurteilt zu werden.
Wir sitzen im Spazierhof, 8 Gefangene drehen dort ihre Runden. Wieder fällt mir auf, wie kräftig einige von ihnen sind und bei genauerer Betrachtung entdecke ich auch bei Christian Harder beachtliche Muskeln unter seinem Anzug. Auf diese angesprochen lacht der Sicherheitsinstruktor.
Ich bin von meiner relativ körperlich strengen Arbeit früher an meine Fitness gehabt. Und dann komme ich da in das ehrenwerte Haus rein, habe da eine super Kantine zum Mittag gegessen, oder? Und, aber einfach zu viel. Oder? Also ich habe ein Gewichtsproblem bekommen mit 30. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht nicht, jetzt musst du etwas machen. Und dann habe ich, da ist gerade so ein bisschen aufgekommen, dass das Gummihandelzeug da und das Bauchbrett da ist. Da habe ich mir so ein Bauchbrett gekauft. Und habe konsequent meine Bauchübung gemacht, all Tag daheim. Und da habe ich gemerkt, dass da etwas bringt. Oder? Und dann habe ich 2 so Plastikhandler gekauft und habe noch ein paar Übungen gemacht mit einem Prospekt in der Hand. Und dann habe ich gemerkt, dass da noch mehr bringt. Und dann bin ich in ein Studio, in ein Fitnessstudio. Und dann bin ich zuerst 3-mal gegangen in der Woche. Und dann bin ich irgendwann 5-mal gegangen in der Woche. Und dann bin ich irgendwann 7-mal gegangen in der Woche. Und geändert hat, dass ich 10 Jahre später den ersten Schweizer Meistertitel hatte im Bodybuilding bei den Senioren.
Was ihm gut getan habe, könne auch den Jungs im Knast nichts schaden. Und so hat er ein Fitnessstudio eingeführt, was bei den Gefangenen auf großes Interesse gestoßen ist.
Ob jetzt da, ob jetzt die Leute, die da ein bisschen kräftig sind, alle wegen dem so kräftig sind, das ist ein Zweifel. Sie kommen zum Teil schon so hier. Weil es ist vielleicht schon nicht gerade ein Nachteil, wenn man in dem Metier nicht gerade der dünnste ist, der hier ausübt. Das mag also sein. He. Aber wir haben da innen so gute Erfahrungen gemacht mit dem Freizeitangebot. Also mit dem Bodybuilding oder mit dem Fitness. Wir müssen nicht Body machen, sie können auch nur Velo fahren. Mit dem Fitnessstudio, das wir sagen. Das.
Also gute Erfahrungen, das heisst Aggressionsabbau?
Ja klar, und die Leute sind zufrieden. Und sie wissen ganz genau, wenn ich irgendetwas von dem, was ich dort mir aneigne, umsetze, in Form von Gewalt, dann bin ich dort oben draus. Das ist noch nie passiert. Noch nie passiert. Wirklich nicht.
Aber so die Muskeln, ist das irgendwie ein Schönheitsideal oder ist das auch so ein bisschen, bleibt mir vom Leib?
Das kann beides sein. Das kann aber auch ein Schutzpanzer sein. Für eine eigene Schwäche, ja. Wie gesagt, bei mir hat es angefangen wegen dem Übergewicht und ich habe noch eine Freude bekommen daran, weil sich etwas verändert hat. Oder? Natürlich, ich bin auch sehr viel angezündet worden. Oder? Nein, das tut das weh. Ja. Harder. Hoi.
Essen, verdauen, auch schlucken müssen. Innerhalb der Mauern und außerhalb. Das war ein Beitrag von Maya Brandli. Sie können ausgewählte Beiträge dieses Hörpunkts übrigens bestellen auf einer Doppel-CD bis zum 22. Oktober beim Radiokiosk. Sie kostet 39,90 Franken. Die Adresse radiokiosk.ch im Internet und die Telefonnummer 0848 840 800. Und jetzt erfüllen wir wieder Musikwünsche. Zwei sind es jetzt gleich.
Also ich bin Andrea Klee und leite die Hauswirtschaft in der Justizvollzugsanstalt in Lenzburg. Ich wünsche mir das Lied «Imagine» von John Lennon.
Und warum das?
Ich finde, es passt zum Thema von Ihrer Sendung heute. Dass man im Frieden zusammenlebt und die anderen auch leben lassen. Mit verschiedensten Meinungen und Einstellungen, die man haben kann. No hell below.
Jürg Vetter. Ich bin Psychologe in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg hier. Mich interessiert Jazz so sehr stark. Und ein Wunsch ist von David Murray, Ballads for the Class for Bass Clarinet. Da gibt es ein Stück, das heißt Jazz. Das ist so eine Musik, die ist sehr rhythmisch, die ist balladesk. Die bringt mich wieder in Kontakt mit meinen Gefühlen, mit Schwingungen. Die habe ich sehr gerne, beispielsweise um mich so wieder aufzufangen oder zu einzumieten.
Jazz von Charles Mingus, der Musikwunsch von Jörg Vetter. Höhepunkt auf DS2 heute mit einer Tagesreportage aus der Strafvollzugsanstalt Lenzburg. Mittagszeit heißt zurzeit das Motto auf DS2.
Höhepunkt.
In der Kiste. Zu Besuch in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg.
Höhepunkt also heute auf DS2 mit dem Motto In der Kiste. Alltag im geschlossenen Strafvollzug. Durchs Programm begleitet sie Olga Rubitschon. Die Pizza Connection war sein Ding. Ein gigantischer Drogenschmuggelring, der weltweit für Schlagzeilen sorgte, als er aufflog. Alles andere als leichte Kost, an der auch die Mafia teilhatte. Einer der Protagonisten sitzt deswegen seit vielen Jahren im Gefängnis. 7 Sprachen beherrscht er fließend, Latein kann er lesen und wenn er spricht, spricht er oft von Anstand, Zuverlässigkeit und Integrität. Ein älterer Herr inzwischen, der im Knast eine sozial hohe Stellung genießt. Meyer Brändli hat sich mit dem Gefangenen der besonderen Art unterhalten.
Ich komme aus Istanbul. Ich habe auch einen Schweizer Pass. Ein Urgroßvater ist nach zum damaligen Osmanischen Reich ausgewandert, weil er ein Ingenieur, sich eine Zukunft aufzubauen. Und so ist er in unsere Familie, hat sich eingeheiratet. Und dadurch haben wir auch schon bei unserer Geburt einen Schweizer Pass gehabt.
Also sind Sie im Krieg
geboren?
Geboren.
Ja.
Jetzt mache ich doch mal ein bisschen zu da draußen, weil warten Sie mal, bleiben Sie noch sitzen. Wie alt sind Sie heute?
Jetzt bin ich 70.
70?
Ja.
Das sieht man Ihnen nicht an.
Ich danke Ihnen. Ich fühle mich auch. Mein Geist fühlt sich nicht nach 70. Ja. Der Körper manchmal schon.
Darf ich Sie fragen, warum Sie ins Gefängnis gekommen sind?
Ja, es war so ein großer Prozess. Pizza Connection, das waren so mit Drogen, Geschäfte und in den Vereinigten Staaten, alles Mögliche. Und dort bin ich einer der Protagonisten, sagen wir. Kurz gesagt, es ist das.
Ja. Ich habe den Namen im Kopf, aber ich weiß nicht, was das genau war.
Das war ein Schmuggel von Heroin und Morphinbase von Pakistan, Afghanistan, Türkei mit nach Sizilien, wo es teilweise raffiniert wurde und dann in die Vereinigten Staaten weitergeleitet. Und dadurch sind auch die Maxi-Prozesse in Palermo gegen die Mafia zustande gekommen und ich war dort auch angeklagt in diesen Maxi-Prozessen.
Also das sind jetzt große Schiebungen quasi von Drogen große, und Geldern und das Mafia und Pizza Connection.
Und durch die Gelder, was ja irrsinnige Summen sind, durch die Gelder, die rückflossen nach Europa, haben die amerikanischen Behörden dort etwas gerochen und dadurch ist alles aufgeflogen, wenn wir so sagen.
Das ist ja ein Riesending, oder?
Ja.
Wie lange haben Sie da bekommen?
Ich habe von dieser Sache 13 Jahre bekommen.
In Lenzburg?
Nein, ich war auch in Tessin. Ich wurde in Tessin verurteilt.
Ja. Also, ich meine, das ist ja gigantisch.
Ja.
Und Sie erzählen mir das jetzt so. Und,
ja. Was erstaunt Sie?
Interessante Frage, was erstaunt
mich? Jetzt,
es sind also Geschichten, die man liest, aber eigentlich selten jemanden wirklich vor sich hat, den man fragen kann, wie das war.
Ja. Da eben dieses Grundwissen vielen Leuten fehlt, stellen die auch so andere Art von Fragen. Es ist eine ganz andere Welt als der, wo jetzt auf der Straße irgendetwas dealt, oder das ist eine komplett andere Welt.
Oder wie würden Sie die beschreiben, diese
Welt? Ja, es ist erstens mal, die mitmischen, haben ein ganz anderes Profil. Zuverlässigkeit, absolute Ehrlichkeit, Korrektheit spielt eine sehr große Rolle. Ich glaube, das ist die Basis. Und wenn Sie diesen Schlüssel nicht haben, kommen Sie nicht hinein.
Also Korrektheit,
Ehrlichkeit. Also ich glaube, das Wichtigste ist, korrekt müssen Sie zuverlässig sein. Man muss sich kohärent müssen sein, auf sie verlassen können. Wenn sie was sagen, ist es das. Das sind die Basis, damit sie im Club mitmischen.
Das sind ja eigentlich ganz schweizerische Eigenschaften, die man hier
das
auch
sind universal,
verlangt.
Universal Eigenschaften.
Genau. Aber es ist im illegalen Bereich gewesen.
Ja, weil dort ist die Hemmschwelle von den Leuten etwas tiefer. Ich weiß nicht warum, aber die gleichen Leute, wo jetzt mitgemischt haben, könnten auch eine große Holding führen, ohne Probleme, vielleicht auch sehr gut. Aber diese Hemmschwelle, dann macht man auch damit. Und natürlich sind am Ende Milliarden mit dem verbunden.
Diese kleine Schwelle, die den Unterschied macht, was geht da vor, also wenn man vor dieser Schwelle steht?
Ich bin jetzt 70 und habe sehr oft so Rückblicke gemacht und mir gesagt, aha, hier hast du die Möglichkeit gehabt, die Kreuzungen anders, also den anderen Weg zu nehmen. Ja, mit den heutigen Erkenntnissen, wahrscheinlich mit dem Charakter, wo ich habe, wenn ich das Rad zurückdrehe, würde ich wieder dasselbe tun. Es sei denn, ich könnte die Zukunft mitnehmen und dann könnte man natürlich anders entscheiden. Aber
wenn Sie sich erinnern, also
was die Fehler sieht man, wenn man rückblickt, wo man die Fehler gemacht hat.
Ja. Aber wenn man sie macht, da können Sie sich ja wahrscheinlich noch erinnern, oder?
Selbstverständlich.
Eben, was geht da vor? Also das ist keine moralische Frage jetzt. Warum macht man es? Haben Sie zum Beispiel nicht gedacht, ich werde verhaftet oder es ist illegal, ich könnte ins Gefängnis kommen? Das wollten Sie ja wahrscheinlich nicht. Denkt man gar nicht so weit?
Meistens ist man Positivdenker, also nicht so Schwarzmaler, Negativdenker. Und dann kommen diese Fragen, wo Sie gesagt haben, manchmal schon auf, aber man vertagt sie, indem man sagt, denn dort werden diese Sachen auch anders diskutiert. Da sind sie meistens nicht alleine, wenn man sagt, machen wir jetzt das, diese Gelegenheit hat sich geboten oder man hat uns das angeboten, was machen wir? Dann sitzen sie und diskutieren das durch. Und alle diese Fragen kriegen eine Antwort, was geschieht, wenn und so weiter.
Eine sachliche Diskussion quasi,
genau.
Also es geht um Sachen und um Organisation
und
so.
Und dann sagen sie, okay, machen wir es.
Warum haben Sie mitgemacht? Weil das, also Sie haben gesagt, es ist sehr viel Geld in Aussicht gewesen. War
das
der Grund?
Das ist nicht der Fall. Ich bin nicht raffgierig, um das zu beantworten.
Ich hätte es auch nicht so formuliert.
Ja, nein, zu sagen, denn wenn ich jetzt sage, das Geld interessiert mich nicht, viele verstehen das. Sie sagen, schau mal, der tut etwas Schöneres. Das ist nicht so Tatsächliches. In diesen Momenten denke ich nicht, jetzt habe ich so eine Summe, da mache ich das und kaufe mir das. Das ist keine Motivation oder nicht die Hauptmotivation.
Was war der Antrieb? Oder was war die Motivation?
Weil es machbar war. Und weil Freunde, zuverlässige Freunde, mich gefragt haben, weil ich da dabei war.
Dann sind Sie ja irgendwie ins Gefängnis gekommen und also eben das, was man vielleicht nicht denkt, dass man bestraft wird oder erwischt wird, ist dann passiert. Wie war das?
Ja, wie war was?
Also was geht da vor, wenn man erwischt wird? Also wenn man hat ja seine Pläne und man stellt sich vor, wie das alles funktionieren muss und dann kommt aber eben
die
Justiz.
Wichtiger war für mich, dass die Familie, also meine persönliche, meine Familie, keine Probleme hat. Und das war gewährleistet, dann war es mir keine große Verzweiflung oder so. Ich glaube, ein wenig, wenn sie vom orientalischen Länder kommen, Nahost und Griechenland, vielleicht auch Mittelmeerländer, so Türkei, sind sie ein wenig Fatalismus, das Schicksal. Das ist das Schicksal. Und dann verträgt man das irgendwo, irgendwie. Und als Positivdenker geht immer ein Lichtchen auf, irgendein Lichtchen. Und das gibt ihnen die Hoffnung.
Sie sind ja hier eingesperrt. Also wenn ich jetzt Sie sehe in diesen Büchern drin, und da steht übrigens ein Buch, das finde ich interessant, Für die Freiheit sterben.
Ja.
Hinter Ihnen aber ist ein Fenster, da sind dicke Gitter davor, also Sie sind eingesperrt.
Sehen Sie, nach meiner Erfahrung ist, dass nach einer Zeit so innerlich starke Leute, wie ich es, wie ich mich dazu halte, das wird ihre Welt, dort wo sie sich bewegen können, wird zu ihrer Welt. Und egal, ob sie jetzt in einem 7-Sterne-Areal sind oder hier, dann leben sie damit. Sie tun ihre Bedürfnisse und so ihre Denkweise, passt sich dem an. Das ist wahrscheinlich so ein Ur-Erhaltungstrieb, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Und dann leben sie damit, wenn sie Positivdenker sind, einfach so wie ich. Es hat solche, wo darunter sehr leiden. Das sind solche, wo alles schwarz sehen. Und die haben kein Licht. Aber das ist nicht der Knast, unter Anführungszeichen, wo ihnen das aufzwingt. Das ist ihre innerliche Einstellung, glaube ich. Ich rede solche Sachen, weil ich mir selber diese Antwort gebe. Nicht, dass ich irgendein Soziologe oder Philosoph bin. Nur um zu sagen, wahrscheinlich ist zwischen dem, was ich sage, auch Blödsinn. Aber so sehe ich das.
Also das ist ja schon ziemlich philosophisch.
Ja, so sehe ich das. Am Anfang müssen sie natürlich sich Teil der Gesellschaft fühlen, egal ob sie es delinquiert haben oder nicht, sind sie es. Und dann finden sie auch die ihnen auferlegte Strafe, auch wenn sie sie überzogen finden oder so, aber sie kommen damit zurecht, weil sie ja Teil dieser Gesellschaft sind. Die Gesellschaft hat diese Regeln.
Das ist aber interessant, wenn Sie das sagen.
Also ja,
Sie
aber haben, das ist so.
Ja, aber Sie haben sich am Anfang neben diese Regeln gestellt und akzeptieren sie aber trotzdem.
Ich habe mich nicht neben den Regeln gestellt. Ich habe durch eine tiefe Hemmschwelle gewisse Gesetze missachtet. Aber es steht ja dort, es ist nicht ein Schwarz oder Weiß, wenn Sie das machen, das ist strafbar und sie können ins Knast kommen. Das ist was anderes. Wenn ich aber mal hier bin, weil ich ja das gemacht habe, mehr oder minder, wofür man mich verurteilt hat, dann ist es auch richtig, dass ich das akzeptiere. Denn es hat solche, wo das nicht akzeptieren, aber das zur Gesellschaft gehören, nicht verstehen und sofort anfangen, die und wir. Also wir meinen die Insassen und die anderen ist die Gesellschaft oder die Direktion, die Beamten. Das ist nicht eine richtige Art, weder sich zu bessern, noch hier seine Zeit zu verbringen. Viele sind so.
Aber Sie nicht?
Nein. Und ich glaube, Leute, die ein wenig tiefer denken, nicht.
Wie ist das eigentlich für Sie hier? Sie machen einen sehr gebildeten Eindruck, einen sehr belesenen Eindruck. Das ist wahrscheinlich nicht der Durchschnitt hier im Knast.
Nein. Ich liebe es, mich zu bilden. Oder was ich mal Interessantes lese oder höre, das bleibt hängen. Und dadurch glaubt man, ich habe eine größere Bildung, als vielleicht die Realität ist, durch die Eigenschaft, dass die Sachen hängen bleiben und nicht vergessen werden. Hier hat es sicher andere intelligente Leute. Ich habe einen guten Kontakt zu allem, genieße auch den nötigen Respekt, weil ein Weg, wo sich die Leute Respekt verschaffen, ist durch Angst. Und andere durch Anerkennung. Durch Angst schafft ihnen vielleicht so einen sogenannten Respekt, aber auch viele Feinde. Das andere schafft ihnen nicht nur Respekt, auch Freunde. Und ich habe das andere ausgesucht. Also nicht die Angst, sondern korrekt sein, gerecht sein.
Gerecht sein.
Immer auf der Seite des Schwachen sein, also auf der schwierigeren Seite. Gerecht sein ist sehr wichtig. Auch wenn es um sich selber geht. Und wenn der Gerechtigkeit willen, müssen sie sich selber auch sich beugen. Das ist auch übrigens, am Anfang haben wir von den Eigenschaften von dieser Welt geredet. Diese Gerechtigkeit gehört auch dazu.
Es ist schwierig einzuordnen, wenn man denkt,
sehen
das
sie,
war Mafia oder was
sie,
auch immer.
Egal, sehen Sie, Sie haben gut gesagt Mafia. Jetzt Mafia, wenn Sie gehen und den Anfang der Mafia suchen, werden Sie sehen, dass es auch soziale Gerechtigkeit mit diesen Sachen zusammenhängt. Was verlangt wurde, waren Respekt der Religion, großer Respekt der Familie, Frauen und Kinder schützen, gerecht sein, kohärent sein, das waren die Basis. Und das war bis vor 30, 40 Jahren war es so. Dann ist wie, manchmal gehen in Flüsse, hören sie im See, was ist im See? Ah, eine fremde Art ist gekommen und frisst alles auf. Und so ist auch in diese Welt Leute hineingekommen, wo absolut keine diese moralische Werte nicht hatten und angefangen haben, Kinder zu entführen oder aus persönlicher Rachesucht die Söhne der anderen torturiert haben und so weiter, Frauen missachtet haben. Und dann ist eben die alte moralische Werte sind verschwunden und diese unakzeptable Werte sind gekommen. Aber mit wenig Worte erzählt.
Ja, aber es ist schon eine Nebenwelt. Also
Parallelwelten, es ist keine Parallelwelt. Es ist in dieser einen Welt ein Teil. Ich bin natürlich jetzt nicht vorbereitet auf solche Sachen, in kurzer Zeit zu beantworten, aber ich bin sicher, wenn wir eine lange Zeit über das diskutieren, werden wir finden, wie es ist. Sie müssen das als eine Welt betrachten. Was ist eine Parallelwelt? Ist die Kirche eine Parallelwelt? Sind die Freimaurer eine Parallelwelt? So wie diese keine sind, sind die anderen auch keine. Okay. Sind Teil unserer Welt. Ja. So ist es.
Also, wie lange müssen Sie noch hier sein?
Etwas weniger als 2 Jahre.
Und wie viel Zeit insgesamt sind Sie jetzt im Gefängnis?
Ich habe natürlich auf diese 13 Jahre noch andere Strafen gekriegt und ich bin ziemlich lange.
Ja. Also ungefähr die Hälfte Ihres Lebens?
Über, wenn Sie so wollen, über 20 Jahre.
Also wenn Sie jetzt in 2 Jahren rauskommen oder können, wollen Sie das überhaupt?
Also selbstverständlich, ich habe nicht solche, ich bin im Kopf, ich glaube, gesund geblieben. Also so, ich höre manchmal solche Probleme, ich gehöre nicht dazu.
Also was für Probleme? Ich habe
Leute, die nicht raus wollen, weil sie nicht wissen, wohin und so weiter. Ich habe diese Probleme nicht.
Also können Sie sich draußen genauso gut einleben wie hier drin?
Selbstverständlich. Ja. Ja. Draußen habe ich jetzt natürlich etwas Neues für mich war, weil bis vor einigen Jahren, obwohl im Knast war ich der Familienoberhaupt, nach meinem Vater war ich das. Und jetzt, voriges Jahr, oder sind meine Kinder gekommen mit den Worten, hör mal, wenn du jetzt rauskommst, kommst du nach Hause. Meine Frau ist Griechin und sie hat so aus den Ägäischen Inseln stammt die Familie. Und sie hat dort so, sagen wir mal, Wohnmöglichkeiten. Wir haben das Haus dort vorbereitet und das Segelboot werden wir auch vorbereiten. Dann bleibst du dort mit der Mama und kannst du dort ruhig leben und keine Dummheiten mehr. Die tun mich, Tutelare, wie sagt man, Bevormunden. Das war ein neues Gefühl. Am Anfang war ich erstaunt, dann hat es mir gefallen, dass ich nicht so verlassen bin oder dass jemand auf sie aufpasst.
Also mein Diagnose ist eine schöne Perspektive.
Ja, ja, also was man sagt und was dann rauskommt, ist vielleicht nicht so, aber ich sage Ihnen die Worte so, wie sie gebracht worden sind von meinen Kindern.
Der Traum vom Lebensabend in der Ägäis. Und der Musikwunsch?
Es hat zwei, drei Musiktippe, wo meine Gefühle mitreißen. Eins sind die griechische Sebekiko mit dieser Bouzouki. Ein anderes ist ein Fado, so nicht die lustigen, die so, die Fado sind so Sehnsüchte, wo aber weit sind, wo fast unerreichbar. Das ist der Fado und auch spanische Coplas, wo auch solche wieder so diese Gefühle aussprechen. Sie können von diesen drei irgendeins ausdrücken, das ist gut für mich. Ich glaube, Anna Maura heißt eine Sängerin. Anna Maura, die bringt auch die richtige Tonalität in der Stimme.
Desculpa de não ser como tu queres, de ser o lado errado entre nós. Aperta-me em teus braços de mulher, disseste-o num soluço, quase voz. Olhos adultos penetrantes, acolhe com piedade a alma enferma. Disseste à flor de uns lábios delirantes, acolhe com piedade a alma enferma. Disseste à flor de uns lábios delirantes, desculpa por te olhar. Olhos corre ao estarmos sós.